Kultur. Am Abend vorgelesen.
Einige der exemplarischen Novellen von Miguel de Cervantes stehen auf unserem Programm. Heute liest Klaus Stieringer den Anfang der Novelle Der Eifersüchtige aus Extremadura. Sie steht in der 12-teiligen Sammlung an 7. Stelle und ist ein gutes Beispiel für Cervantes' Meisterschaft in der dramatischen Erzählform. Gerade durch die geschliffene Dialogkunst, die sowohl das Handlungsgeschehen vorantreibt, als auch der Charakterisierung der Personen dient. Hören Sie Klaus Stieringer.
Vor nicht allzu langer Zeit verließ ein Edelmann Extremadura und durchzog die verschiedensten Gegenden Spaniens, Italiens und Flanderns, wo er gleich dem verlorenen Sohn seine Zeit und sein Vermögen vergeudete. Schließlich starben seine Eltern, und nachdem er auf seinen langen Wanderungen auch noch sein Erbteil durchgebracht hatte, kam er endlich in die große Stadt Sevilla, in welcher er hinreichend Gelegenheit fand, das wenige, das ihm noch übrig geblieben, vollends zu verzehren. So sah er sich eines Tages ganz von Geld entblößt und dementsprechend auch fast ohne Freunde. Und ergriff er gleich anderen lockeren Gesellen in jener Stadt zu dem letzten Mittel, das sich einem Mann in seiner Lage bot. Er entschloss sich, nach Indien zu gehen, dem Zufluchtsort aller verzweifelten Spanier, dem Rettungsanker betrügerischer Bankrottierer, der Freistadt der Mörder, dem gelobten Land der Spieler, dem Wunschtraum aller frechen Weiber, der allgemeinen Enttäuschung vieler und dem besonderen Helfer so weniger. Als nun wieder eine Flotte zur Abfahrt bereit war, verständigte er sich mit dem Admiral, versorgte sich mit Proviant, kaufte sich eine Binsenmatte, schiffte sich in Cadiz ein und sagte Spanien lebewohl. Um nun gleich alles mitzuteilen, was hierher gehört, sei noch erwähnt, dass Felipe, als er nach Indien ging, ungefähr 48 Jahre alt war und sich in den 20 Jahren, die er dort blieb, durch Geschicklichkeit und Fleiß ein Vermögen von mehr als 150.000 vollwichtigen Pesos erwarb. Als er sah, wie viel Glück er gehabt hatte und wie reich er geworden war, erfasste ihn der jedem Menschen natürliche Wunsch, in sein Vaterland zurückzukehren. Ungeachtet großer Aussichten, die sich ihm noch erschlossen, verließ er also Peru, setzte sein dort erworbenes großes Vermögen ganz in Gold- und Silberbarren um, ließ es, um ganz sicher zu gehen, registrieren und reiste nach Spanien zurück. Er stieg in Sanlúcar ans Land und kam, ebenso gebeugt unter der Last der Jahre wie des Reichtums, nach Sevilla. Sein Besitz wurde ihm ohne Schwierigkeiten ausgefolgt. Er suchte seine Freunde, doch alle waren gestorben. Obgleich er schon gehört hatte, dass ihm der Tod auch keinen seiner Verwandten übrig gelassen hatte, dachte er dennoch daran, jetzt in seine Heimat zu gehen. Allerdings gab es da Verschiedenes zu bedenken, so dass, wenn ihn auf der Fahrt nach Indien, als er noch arm und dürftig war, auf dem wogenden Meer vielerlei Gedanken bestürmt hatten, sie ihm nun auch auf dem festen Land keine Ruhe ließen. Denn wenn er damals nicht schlafen konnte, weil er arm war, so schafft ihm jetzt sein Reichtum ständige Unruhe. Sorgen bringt das Geld und Sorgen der Mangel an Geld. Als ihm der Wunsch aufgestiegen war, seine Tage in der Heimat zu beschließen, hatte er daran gedacht, sein Geld dort auf Zinsen auszuleihen, um derart seine letzten Jahre in Ruhe und Frieden zu verbringen und so viel wie möglich Gott zu leben, nachdem er bisher mehr, als er sollte, der Welt gelebt hatte. Aber dann erinnerte er sich, dass eine große Armut in seinem Geburtsort herrschte, dass dessen Einwohner äußerst dürftig waren und dass er sich ständigen Zudringlichkeiten aussetzen würde, falls er dort seinen Wohnsitz nahm, weil ja die Armen einen reichen Nachbarn zu bestürmen pflegen, besonders wenn sonst niemand im Orte ist, an den sie sich in der Not wenden können. Hätte er nur jemanden gehabt, dem er seine Güter hinterlassen konnte. Aber was nicht war, konnte noch werden. Er prüfte seine Kraft und fühlte sich stark genug, das Joch der Ehe noch auf sich zu nehmen. Doch bei dem bloßen Gedanken daran überfiel ihn eine so heftige Furcht, dass er fast verging, denn er war von Natur aus der eifersüchtigste Mensch von der Welt, und zwar schon ohne, dass er verheiratet war. Wenn er sich dies nur vorstellte, peinigten ihn sofort Eifersucht und Misstrauen und erschreckten ihn alle möglichen Einbildungen in einem solchen Ausmaße, dass er den festen Entschluss fasste, sich nicht zu vermählen. Kaum war er mit sich selbst hierüber im Reinen, allerdings ohne, dass er noch wusste, was er mit dem Rest seines Lebens anfangen sollte, als der Zufall wollte, dass er eines Tages auf der Straße an einem Fenster ein etwa 13- bis 14-jähriges Mädchen von solcher Anmut und Schönheit sah, das den guten alten Carrizales jede Widerstandskraft verließ und die Schwäche seines Alters hoffnungslos der Jugend Leonorens, so hieß das schöne Mädchen, unterlag. Vor sich selbst rechtfertigte er sich folgendermaßen. »Dieses Kind ist schön«, sagte er sich, »und dem Äußern dieses Hauses nach kann sie nicht reich sein. Bei ihrem zarten Alter brauche ich auch nicht gleich zu argwöhnisch zu sein. Ich werde sie heiraten, sie einschließen, nach meinem Willen formen, bis sie schließlich keine anderen Gedanken hat als die, welche ich sie lehre. Ich bin doch nicht so alt, dass ich die Hoffnung aufgeben müsste, Kinder zu bekommen, die mich beerben können. Ob sie eine Mitgift erhält oder nicht, ist gleichgültig. Gott hat mir genug gegeben. Auf denn, der Würfel ist gefallen, dies ist offenbar das Los, das mir der Himmel bestimmt hat.« Nachdem er dieses Selbstgespräch wohl 100-mal wiederholt hatte, sprach er schließlich mit Leonorens Eltern. Er erfuhr von ihnen, dass sie, wenngleich verarmt, doch edler Abkunft waren. So wurde Leonora, nachdem ihr Carrizales noch 20.000 Dukaten als Brautgabe gegeben, des letzteren Braut. Das Herz des eifersüchtigen Alten stand in hellen Flammen. Kaum war jedoch die Verlobung gefeiert, als ihn all den Erwägungen, mit denen er sich vorher beruhigt hatte, zum Trotz sogleich eine wütende Eifersucht überfiel. Ohne allen Grund begann er schon jetzt zu zittern und sich alle möglichen und unmöglichen Gefahren auszumalen. Die erste Folge davon war, dass er keinem Schneider erlaubte, seiner Braut zu den vielen Kleidern, die er ihr zu bestellen gedachte, Maß zu nehmen. Er sah sich nach einem anderen Mädchen um, das ungefähr Leonorens Gestalt und Größe hatte, und als er eine arme, geeignete Person gefunden hatte, ließ er nach deren Maß ein Kleid machen. Als seine Braut es anprobierte, passte es ihr vortrefflich, so dass er nach demselben Maß auch die übrigen Kleider machen ließ. Es waren ihrer so viele und kostbare, dass sich die Eltern der Verlobten überglücklich dünkten, einen Schwiegersohn gefunden zu haben, der für sie und ihre Tochter das Geld so mit vollen Händen ausgab. Das Mädchen selbst stand ganz starr bei dem Anblick so vieler prächtiger Kleider, denn der ganze Putz, den sie in ihrem Leben bisher auf ihrem Körper gesehen, bestand aus einem Rock aus grobem Stoff und einem Mäntelchen aus Taft. Ein weiteres Zeichen von Philippes Eifersucht war, dass er sich nicht früher vermählen wollte, als bis er ein Haus eigens für seine zukünftige Gemahlin eingerichtet hätte. Dies tat er auf folgende Weise. Er kaufte um 12.000 Dukaten in einem vornehmen Stadtviertel ein Anwesen, das Quellwasser und einen Garten mit vielen Pomeranzenbäumen besaß. Alle Fenster, die auf die Straße gingen, wurden vermauert und eine Vorrichtung getroffen, dass nur von oben her Licht hereinfallen konnte. Dasselbe geschah mit allen anderen Fenstern am Hause. In das große Tor nach der Straße zu, das man in Sevilla das Haupttor nennt, ließ er einen Stall für eine Mauleselin einbauen und darüber einen Strohboden nebst einem Gemach für den, der das Tier zu betreuen hatte, einen alten, schwarzen Eunuchen. Die Wände der Terrasse ließ er so hoch aufführen, dass wer in das Haus eintrat, in gerader Linie gen Himmel sehen musste und sonst nichts erblicken konnte. Dann brachte er ein Drehbrett an, das das Haustor mit dem Hof in Verbindung setzte. Er kaufte kostbares Hausgerät, um das Innere zu schmücken, so dass es durch seine reichen Tapeten, Estraden und Baldachine dem Wohnsitz eines großen Herrn glich. Er kaufte ferner 4 weiße Sklavinnen, die er im Gesicht brandmarkte, dazu 2 erst vor kurzem nach Spanien gebrachte Negerinnen. Er nahm einen Koch auf, der ihm das Essen bringen und einkaufen sollte, aber unter der Bedingung, dass er nicht im Hause schlafe noch je hereinkomme, sondern nur bis an das Drehbrett gehe, durch das er alles, was er brachte, hineinreichen konnte. Als dies geschehen war, legte er einen Teil seines Vermögens bei verschiedenen sicheren Leuten auf Zinsen an, einen anderen gab er zur Bank und den Rest behielt er für unvorhergesehene Fälle bei sich. Er verfertigte selbst einen Hauptschlüssel für das ganze Haus und legte darin Vorräte für ein volles Jahr an, indem er alles einkaufte, was sich irgendwie auf einmal in größeren Mengen beschaffen ließ. Endlich hatte er alles zu seiner Zufriedenheit eingerichtet und vorbereitet. Er begab sich nun in das Haus seiner Schwiegereltern, um seine Gattin zu holen, die sie ihm unter vielen Tränen übergaben, denn ihnen war, als würde sie ins Grab geleitet. Die zarte Leonora selbst wusste kaum, wie ihr geschah. Sie weinte daher mit ihren Eltern, bat sie um ihren Segen, nahm schluchzend von ihnen Abschied. Umringt von ihren Sklavinnen und Dienerinnen begab sie sich dann an der Hand ihres Gemahls in ihr neues Heim. Dort angekommen, hielt Carrizales an alle eine Rede, übertrug ihnen Leonoren Schutz und befahl ihnen streng, niemanden durch die zweite innere Türe hineinzulassen, nicht einmal den verschnittenen Neger. Aber besonders legte er Leonorens Bewachung und Betreuung noch einer klugen und gesetzten Duenja ans Herz, die er zugleich zur Aufseherin über alles im Hause bestellte, die den Sklavinnen zu gebieten und auch zwei Mädchen in Leonorens Alter, die er zu deren Gesellschaft und Unterhaltung aufgenommen, zu beaufsichtigen hatte. Er versprach allen, sie so zu behandeln und zu verpflegen, dass sie ihre Eingeschlossenheit nicht bedauern sollten. Nachdem der gute Carrizales alle diese Vorsichtsmaßregeln getroffen und in sein neues Heim eingezogen war, begann er, soweit er konnte, die Freuden der Ehe zu genießen, welche Leonora, welche ja keine Erfahrung in dieser Hinsicht hatte, weder besonders angenehm noch unangenehm waren. Im Übrigen vertrieb sie sich die Zeit mit ihrer Duenja, ihren Mädchen und Sklavinnen, welch letztere sich in Ermangelung anderer Vergnügungen der Näscherei ergaben und alle Tage neue Leckereien zurichteten, bei denen Honig und Zucker eine große Rolle spielten. Leonora verkehrte mit ihren Dienerinnen auf gleichem Fuße und unterhielt sich wie sie. Sie beschäftigte sich in ihrer Einfalt sogar noch mit der Anfertigung von Puppen und ähnlichen Kindereien, woraus man ersehen kann, wie jung und unschuldig sie noch war. Ihr eifersüchtiger Gatte sah dies mit der größten Freude. Es schien ihm zu beweisen, dass er die richtige Wahl getroffen und sein Leben nunmehr auf das Vortrefflichste eingerichtet hätte. Menschliche List und Bosheit, meinte er, könnte derart seine Ruhe nimmer stören. Derart legten sie ihr Probejahr ab, taten Profess in dieser Art zu leben und nahmen sich vor, ihrer nunmehrigen Lebensart bis zum Ende ihres Daseins treu zu bleiben. Dies hätten sie auch getan, wenn sie nicht der listige Plagegeist des menschlichen Geschlechts daran verhindert hätte, wie man gleich hören wird. Aber was für bessere Sicherheitsmaßnahmen hätte der greise Felipe treffen können? Das sage mir einmal der, der sich für klüger und vorsichtiger hält. Carrizales duldete doch nicht einmal ein männliches Tier in seinem Hause. Kein Kater verfolgte die Ratten, kein Hund bellte. Und die wenigen Haustiere, die er hielt, waren weiblichen Geschlechts. Er selbst hielt Wache Tag und Nacht und behütete seinen teuren Schatz mit wahren Argusaugen. Nie betrat ein Mann die innere Tür zu seinem Hofe, und mit seinen Freunden verkehrte er nur auf der Straße. Was Leonora betrifft, so schätzte sie das Silberhaar des Greises wie gediegenes Gold. Es war ja ihre erste Liebe, und diese formt das Herz eines Mädchens wie ein Siegel das Wachs. Dass sie so ängstlich bewacht wurde, nahm sie für kluge Vorsicht. Sie glaubte, dass allen Neuvermählten zwangsläufig es ebenso erginge. Ihre Gedanken schweiften niemals über die vier Mauern ihres Hauses hinaus, und was ihr Gatte wünschte, wünschte sie auch. Die Straßen sah sie nur an den Tagen, an denen sie zur Messe ging, und dies zu so früher Stunde, dass es erst auf dem Rückweg von der Kirche hell genug war, sich umzuschauen. Nie war ein Kloster so gut verwahrt, nie lebten Nonnen in strengerer Weltabgeschiedenheit, niemals wurden goldene Äpfel so wohl gehütet. Trotzdem konnte ihr Besitzer nicht verhindern, dass ihn das Unglück traf, das er am meisten fürchtete oder das er zumindest glaubte, von ihm getroffen zu sein. Es gibt in Sevilla eine besondere Sorte von Pflastertretern, ein rechtes Gesindel, trotzdem es aus Söhnen der reichsten Häuser besteht, leere, geschniegelte, schmeichlerische Gesellen, über die sich viel sagen ließe, ebenso wie über ihre Tracht, ihre Lebensweise, ihren Charakter und die Gesetze, die sie unter sich beobachten, was wir hier jedoch aus guten Gründen unterlassen wollen. Einer dieser Ehrenmänner, die in ihrer Sprache Virotes heißen, wenn sie unverheiratet sind, denn die Neuvermählten nennt man Mantones, besah sich einst zufällig das Haus des vorsichtigen Carrizales. Da er es immer verschlossen fand, plagte ihn die Neugier, und er nahm sich vor, herauszubringen, wer denn hier wohne. Er ließ nicht locker, bis er alles Wissenswerte wusste. Er erfuhr von dem Charakter des Alten, von der Schönheit seiner jungen Frau und ihrer strengen Bewachung. All dies weckte in ihm das Verlangen, diese so wohlverteidigte Festung trotzdem durch Gewalt oder List zu erobern. Er besprach die Sache mit zwei Virotes und einem Mantonen seiner Bekanntschaft, und sie kamen überein, das Unternehmen gemeinsam ins Werk zu setzen, denn bei solchen Streichen fehlt es ja nie an Ratgebern und Helfershelfern. Freilich waren sie im Zweifel, wie sie eine so schwierige Aufgabe lösen sollten. Nachdem sie mehrfach miteinander zu Rate gegangen waren, kamen sie zu folgender Entscheidung. Loaysa, so nannte sich der Virote, verließ zum Schein die Stadt auf einige Tage, um sich den Augen seiner Freunde zu entziehen. Er zog sich Hosen aus reiner, weißer Leinwand an und ebenso ein reines Hemd. Darüber aber tat er so zerrissene und geflickte Kleider, dass kein Armer in der Stadt solche Lumpen trug. Er schor sich einen Teil seines Bartes ab, bedeckte ein Auge mit einem Pflaster, umwickelte das eine Bein mit einer festen Binde, stützte sich auf zwei Krücken und verwandelte sich in einen armen Lahmen, dem der echteste Krüppel nicht gleichkam. In diesem Aufzug erschien er jeden Abend um die Betstunde an Carissales Haustüre, die dann schon verriegelt war, während der Neger, der Louis hieß, eingeschlossen zwischen den beiden Toren saß. Wenn nun Loaysa dort Platz genommen hatte, ergriff er eine kleine, ziemlich schmutzige Gitarre, der einige Saiten fehlten, und begann, da er kein schlechter Musiker war, ein paar lustige, muntere Stückchen zu spielen. Dazu sang er, um nicht erkannt zu werden, mit verstellter Stimme. So gab er ohne Unterbrechung eine Reihe von maurischen Romanzen zum Besten, und zwar auf eine so närrische und anmutige Weise, dass alle Vorübergehenden auf der Straße stehen blieben. Immer war er, wenn er sang, von Kindern umringt. Louis, der Neger, legte die Ohren an die Tür, hatte seine Freude an der Musik des Viroten und hätte zwei Finger seiner Hand darum gegeben, wenn er die Tür hätte öffnen und bequemer zuhören können. So groß ist die Leidenschaft der Neger für die Musik. Wollte Loaysa seine Zuhörer los sein, so unterbrach er seinen Gesang, steckte die Gitarre ein und hinkte auf seinen Krücken von dannen. Vier oder fünfmal hatte er schon so für den Neger Musik gemacht, denn für diesen bemühte er sich ja. Der Neger war auch derjenige, bei dem er, wie er meinte, anzufangen hatte, wenn er in die Festung eindringen wollte. Dies war auch ganz richtig gedacht. Denn als er eines Abends wie gewöhnlich an die Tür kam und seine Gitarre stimmte, merkte er, dass der Neger bereits in Erwartung dastand. Er legte also den Mund an die Türschwelle und sagte leise, »Könntest du mir nicht ein wenig Wasser geben, Louis, denn ich verschmachte vor Durst und kann nicht singen.« »Nein«, versetzte der Neger, »ich habe keinen Schlüssel zu dieser Tür und es ist auch kein Loch da, durch das ich es euch reichen könnte.« »Wer hat denn den Schlüssel?« fragte Loaysa. »Mein Herr«, erwiderte der Neger, »und der ist der eifersüchtigste Mensch von der Welt. Wenn er nur ahnte, dass ich jetzt hier mit jemandem spreche, so ginge es mir an den Kragen. Aber wer seid ihr, der ihn mich um Wasser bittet?« »Ich bin ein armer Teufel«, antwortete Loaysa. »Ich habe ein lahmes Bein, verdiene mein Brot, indem ich von guten Leuten Almosen erbettle. Außerdem gebe ich hin und wieder Mauren und anderen Leuten Unterricht im Gitarrespiel.« »Wenn ich nur wüsste, wie ich bei euch Unterricht nehmen könnte«, sagte Louis. »Aber beim besten Willen geht es nicht, denn wenn mein Herr des Morgens ausgeht, so schließt er das Haupttor und ebenso, wenn er nach Hause kommt. Ich bin also zwischen den zwei Türen eingesperrt.« »Bei Gott, Louis«, versetzte Loaysa, »wenn ihr es möglich macht, dass ich ein paar Nächte zu euch hereinkomme, um euch Unterricht zu geben, so will ich euch in weniger als 14 Tagen das Gitarrespielen so beibringen, dass ihr euch unbesorgt an jeder Straßenecke hören lassen könnt. In der Zeit, die ihr braucht, um 3 oder 4 Maß Salz zu essen, werdet ihr so weit kommen, dass euch jede Art des Gitarrespielens geläufig ist.« »Was hilft das alles?« seufzte der Neger, »wo ich doch nicht weiß, wie ich euch in das Haus einschmuggeln soll.« »Da wüsste ich schon Rat«, sagte Loaysa. »Schaut nur, dass ihr die Schlüssel eures Herrn auf irgendeine Art und Weise in die Hand bekommt. Ich gebe euch dann ein Stück Wachs und ihr drückt den Bart in dem Wachse ab. Ich habe einen Freund, der ein Schlosser ist, und der wird die Schlüssel nachmachen. Wenn ich am Abend nur zu euch hinein kann, so will ich euch besser unterrichten als den Priester Johann von Indien. Denn ich habe nun einmal Neigung zu euch gefasst, und es wäre ein Jammer, wenn eine Stimme wie die eure verloren ginge, nur weil ihr die Begleitung der Gitarre fehlt.« »Das klingt alles sehr verlockend«, versetzte der Neger, »aber es ist nicht durchzuführen, da die Schlüssel nie in meine Hände gelangen. Am Tage gibt der Herr sie nicht aus der Hand, und des Nachts liegen sie unter seinem Kopfkissen.« »Nun, dann will ich euch einen anderen Vorschlag machen«, sagte Luisa, sofern ihr ein vollendeter Spielmann werden möchtet. Allerdings nur, wenn ihr wirklich Lust habt, denn andernfalls kann ich mir Zeit und Mühe sparen. Lust, versetzte Luis, ich habe so große Lust, dass ich alles tun will, was Menschen möglich ist, wenn es mir dadurch nur gelingt, ein leidlicher Spieler zu werden. Also gut, sagte der Virote, wenn das so ist, will ich euch durch diese Tür, wenn ihr unter ihr etwas Erde wegschafft, damit Platz wird, eine Zange und einen Hammer geben, und so könnt ihr des Nachts sehr leicht die Nägel aus dem Schloss ziehen. Ebenso leicht können wir die Platte wieder annageln, sodass niemand merken wird, dass sie abgenommen worden war. Und wenn ich erst mit euch auf eurem Heuboden bin oder wo ihr immer schlaft, so will ich mir mein Geschäft so angelegen sein lassen, dass ihr es zu meiner Ehre und eurer Befriedigung noch weiter bringen sollt, als ich versprochen habe. Verschafft mir nur den Hammer, von dem ihr spracht, und die Zange, versetzte der Neger. Ich will an der Schwelle ein Loch machen, um sie hereinzunehmen, und nachher bedecke und fülle ich es wieder mit Erde aus. Sollte ich auch ein paar falsche Schläge tun, so schläft mein Herr so weit von dieser Tür, dass es ein Wunder oder ein besonderer Unstern wäre, wenn er es hörte. Nun denn, in Gottes Namen, sagte Luisa, in 2 Tagen, Luis, sollt ihr alles haben, was nötig ist, um unseren tugendhaften Plan ins Werk zu setzen. Nun geht mit Gott, sagte der Neger, vergesst aber ja nicht, jeden Abend herzukommen, auch wenn ihr mir die versprochenen Werkzeuge nicht gleich bringen könnt, denn wahrlich, ich fresse mir die Finger fast ab vor Verlangen, sie auf der Gitarre zu sehen. Und ob ich komme, versetzte Luisa, und zwar mit ganz neuen Liedern. Ich bitte euch darum, sagte Luis, jetzt singt aber noch einmal, damit ich mich vergnügt zu Bett legen kann. Nach diesem Gespräch sang Luisa ein hübsches Liedchen, welches den Neger so entzückte und begeisterte, dass er die Stunde nicht erwarten konnte, in der er die Tür öffnen durfte. Kaum war Luisa vom Tore fort, so eilte er leichteren Fußes, als seine Krücken erwarten ließen, zu seinen Kumpanen, um ihnen von diesem guten Anfang zu berichten, der auch einen guten Ausgang zu verheißen schien. Er erzählte ihnen, was er mit dem Neger verabredet hatte, und am folgenden Tage schafften sie Werkzeuge herbei, mit denen man jeden Nagel brechen konnte, als wenn er von Holz wäre. Der Virote verfehlte nicht, dem Neger wieder aufzuspielen, welcher seinerseits nicht verabsäumt hatte, ein Loch zu machen, durch das man die Dinge hereinstecken konnte, die sein Lehrmeister ihm bringen wollte. Er hatte es auch so geschickt verdeckt, dass es niemandem in die Augen fallen konnte, der nicht schon Verdacht geschöpft hatte und argwöhnisch alles untersuchte. Am 2. Abend gab ihm Luisa die Werkzeuge. Luis ging sogleich ans Werk. Ohne besondere Mühe wurde er mit den Nägeln fertig und bald lag die Schlossplatte in seiner Hand. Er öffnete die Tür, um seinen Orpheus und Meister zu empfangen. Aber als er in ihm einen verlumpten Menschen auf 2 Krücken und mit einem verkrüppelten Beine sah, war er sehr verwundert. Nur das Pflaster trug Luisa nicht mehr auf dem Auge. Es war entbehrlich geworden. Er warf die Krücken weg und fing allerlei Bocksprünge zu machen an, als hätte ihm nie etwas gefehlt, worüber der Neger sich sehr verwunderte. Aber Luisa sagte zu ihm, »Wisst, Bruder Luis, an meinem Hinken und meiner Lahmheit ist keine Krankheit schuld. Ich richte mich nur als Krüppel her, um mir so durch Betteln meinen Unterhalt zu verdienen. Auf diese Weise und mit meiner Musik führe ich das beste Leben von der Welt, denn in diesem Dasein müssen alle, die sich nicht auf List und Schlauheit verlassen, Hungers sterben. Das werdet ihr im Verlauf unserer Freundschaft noch weiter sehen. Das wird sich zeigen, erwiderte der Neger, aber zuerst müssen wir dieses Schloss wieder an seine Stelle bringen, damit man nichts bemerkt. Da habt ihr recht, sagte Luisa und zog die Nägel aus der Tasche. Sie befestigten das Schloss wieder so, dass niemand geglaubt hätte, dass es weggenommen worden, was den Neger sehr beruhigte. Luisa ging sofort in die Kammer auf dem Strohboden hinauf, wo der Neger wohnte, und machte es sich so bequem, als es die Verhältnisse zuließen. Luis zündete ein Wachslicht an, Luisa nahm seine Gitarre zur Hand und spielte so leise und lieblich, dass der arme Neger, der ihm zuhörte, vor Vergnügen ganz außer sich geriet. Dann begann Luisa mit dem Unterricht, aber da dem guten Neger der Wein schon 4 Zoll hoch über dem Verstande stand, so traf er keinen Griff. Trotzdem redete Luisa ihm ein, dass er wenigstens schon 2 Stücke spielen könne. Schließlich schliefen sie während des kleinen Restes der Nacht, der noch blieb. Am Morgen um 6 Uhr kam Carrizales herunter, öffnete die mittlere Tür und das Straßentor und erwartete den Koch, der bald darauf kam, das Essen durch das Drehfenster hineinreichte und sich wieder entfernte. Carrizales rief den Neger herab, damit er die Gerste für die Mauleselin und seinen eigenen Mundvorrat entgegennahm. Nachdem dies alles geschehen, ging der Alte fort und verschloss beide Tore, ohne zu bemerken, was an dem Straßentor vorgegangen war, worüber sich Lehrer und Schüler nicht wenig freuten. Kaum war der Herr aus dem Hause, so ergriff der Neger die Gitarre und begann so eifrig und laut zu spielen, dass alle Mägde es hörten und ihn durch das Drehfenster fragten: Was ist denn das, Luis? Seit wann hast du eine Gitarre hier und wer hat sie dir gegeben? Wer sie mir gegeben hat, erwiderte Luis, der beste Spielmann der Welt, der mir in weniger als 6 Tagen mehr als 6000 Melodien beibringen wird. Und wo ist dieser Spielmann? Fragte die Duenja. Gar nicht weit von hier, versetzte der Neger, und lebte ich nicht in ständiger Angst vor meinen Herren, so würde ich es euch vielleicht verraten, und ihr würdet euch bei Gott freuen, ihn zu sehen. Aber wo kann er nur sein, dass wir ihn nicht sehen dürfen? Fragte die Duenja. In dieses Haus ist doch nie ein anderer Mann gekommen als unser Herr. Vorläufig, sprach der Neger, will ich euch noch nicht mehr sagen. Erst sollt ihr sehen, was ich kann und was er mich in der kurzen Zeit, von der ich sprach, gelehrt hat. Weiß Gott, sagte die Kammerfrau, wenn dich nicht irgendein Dämon unterrichtet, so weiß ich nicht, wer dich in so kurzer Zeit zum Musiker machen soll. Geht, sagte der Neger, ihr werdet es schon eines Tages hören und sehen. Ich möchte wissen, wie, sagte ein anderes Mädchen. Wir haben doch nach der Straße hin keine Fenster. Wie sollen wir da jemanden sehen oder hören? Zerbrecht euch darüber nicht den Kopf, erwiderte der Neger. Gegen alles gibt es ein Mittel, außer gegen den Tod. Vorausgesetzt, dass ihr schweigen könnt und wollt. Oh, was das anbelangt, kannst du ruhig sein, Bruder Luis, sagte eine der Sklavinnen. Wir wollen schweigen, als wären wir stumm geboren. Glaube mir, ich komme um vor Sehnsucht, eine schöne Stimme zu hören. Denn seitdem wir hier eingekerkert sind, haben wir nicht einmal mehr den Gesang der Vögel gehört. Luisa hörte das alles mit größter Befriedigung. Alles schien sich ja so zu gestalten, wie es zur Erfüllung seines Wunsches notwendig war. Als man dem Neger wie immer abends durch das Drehfenster sein Essen reichte, sagte Luis zu der Negerin, die es brachte, sie sollten alle, sobald ihr Herr schlafe, an das Drehfenster herabkommen, um die Stimme zu hören, von der er ihnen erzählt habe. Er hatte nämlich seinen Lehrer inständig gebeten, ihm diese Nacht am Drehfenster vorzusingen und zu spielen, damit er sein den Mädchen gegebenes Versprechen erfüllen könne. Und er versicherte den Lehrer, er werde von allen aufs Beste behandelt werden. Als der Abend heranrückte und es Mitternacht wurde, begann es am Drehfenster zu wispern, und Luis hörte sogleich, dass die geladene Gesellschaft da war. Er rief seinen Lehrer, und sie stiegen mit der frisch besaiteten und neu gestimmten Gitarre vom Strohboden herab. Luis fragte, welche und wie viele Zuhörerinnen gekommen seien. Man erwiderte ihm, es seien alle da, außer der Herrin des Hauses, die mit ihrem Gatten zu Bett gegangen sei. Dies war eine Enttäuschung für Luisa, aber er gab deswegen seinen Plan nicht auf und begann damit, die Wünsche seines Schülers zu befriedigen. Er spielte die Gitarre meisterlich und gab solche Melodien zum Besten, dass der Neger erstaunte und die Frauen, die ihm zuhörten, alle entzückt waren. Was soll ich erst von ihren Gefühlen sagen, als sie das Lied vernahmen: Es tut mir weh im Herzen. Und als er mit der wilden Sarabande schloss, die damals in Spanien noch etwas Neues war, keine Alte, die nicht getanzt hätte, kein Mädchen, das nicht gesprungen wäre, dass die Röcke flogen, aber alles ganz leise und in tiefem Schweigen. Auch hatte man Wachen und Kundschafter ausgestellt, die sofort berichten sollten, falls der Alte erwachte. Dann sang Luisa Sigidilien, durch die er die Hörerinnen auf den Gipfel der Wonne erhob, so dass sie die Neger bestürmten, ihnen zu sagen, wer dieser wundervolle Spielmann sei.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten den Anfang der Novelle Der Eifersüchtige aus Estremadura von Miguel de Cervantes. Es las Klaus Stieringer. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur App. Morgen um 22.30 Uhr hören Sie die Fortsetzung.
NDR Kultur. Play Jazz.
Canaries, Kanarienvögel, so hießen bei den klassischen Swing-Big-Bands jene Sängerinnen und wenige Sänger, die für gelegentliche Vokaleinlagen gedacht waren. Meist standen die hinter oder seitlich der Bühne, durften eine gute Figur machen und dann für gelegentliche Highlights in den Bühnenspot flügeln. Auch bei der in der Big Band zogen im Laufe der Jahrzehnte immer wieder mal Sänger und Sängerinnen vorbei, die aber standen dann stets im Mittelpunkt und einige davon auch heute in der Big Band-Sendung. Hallo und willkommen, im Studio begrüßt Sie Henry Altmann. First Formal Gown, mein erstes Abendkleid. Betty Miller ist zugleich eine der ersten von außen zugekauften Sängerinnen der NDR Big Band. Die heißt zum Zeitpunkt der eben gehörten Aufnahme, wir schreiben das Jahr 1957, noch Tanz- und Unterhaltungsorchester des NDR. Und auch dessen Aufgabe ist damals noch eine völlig andere als heute. Es gilt nämlich, flüssige Unterhaltungsmusik fürs Radio in Serie zu produzieren und ab und zu auch mal Jazz. Fürs Tagesgeschäft gibt es damals sogenannte Refrainsängerinnen, ansonsten wird auf Stars aus dem Schlagergeschäft zurückgegriffen. Einige davon kommen aus dem Jazz oder machen ihn gerne, darauf kommen wir im Lauf der Sendung noch zurück. Aber so richtige Jazz-SängerInnen, die gibt es in Deutschland kaum. Und wenn, dann werden die wie Inge Brandenburg oder Katharina Valente ins Schlagergeschäft gedrängt. Denn